McAllister, ein Mann der Medien. Der ehemalige Volleyball-Leistungssportler arbeitet mittlerweile nicht nur als Moderator bei Servus TV für das Magazin Servus am Abend, sondern kommentiert auch Fußballspiele der Europa- und Champions League. Den Eishockey-Fans von Red Bull Salzburg ist er auch als mitreißender Stadionsprecher bekannt. Philipp ist heute bei uns, erzählt dabei von seinen vielfältigen journalistischen Tätigkeiten und beantwortet spannende Fragen zum Thema Entwicklung des Sportjournalismus. Mein Name ist Tobias Neuhold und meine Kollegin Anja Huber und ich leiten durch das Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören!
Herzlich willkommen halt bei uns, Philipp, und danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Unser Thema wird halt hauptsächlich der Sportjournalismus sein, aber mal so diese Einstiegsfrage. Du hast ja doch die klassische Ausbildung als Journalist gemacht, durch das Studium der Kommunikationswissenschaften und dann nur das Journalistenkolleg. Wo siehst du die da eher als klassischer Journalist oder doch mehr im Sportjournalismus?
Ich glaube, da gibt es kein Entweder-Oder, weil die journalistische Ausbildung für alle Bereiche, ob du jetzt Wissenschaftsjournalismus machst, ob du jetzt chronikalen Journalismus machst, ob du Sportjournalismus machst, es ist ganz egal. Ich glaube, es braucht immer, das Handwerk ist immer dasselbe. Natürlich gibt es schon Eigenarten des Sportjournalismus, der man sich annehmen muss oder nicht. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, aber im Grunde die journalistische Ausbildung ist immer, also Journalismus funktioniert immer nach selben Prinzipien, nach selben Werten oder Wertvorstellungen etc. Und ist immer versucht, möglichst objektiv an ein Geschehen heranzutreten und die wichtigsten Fragen zu klären und Dinge auch journalistisch einzuordnen. Und das ist wie im Wirtschaftsjournalismus oder im politischen oder im Sport, das ist überall, finde ich, dasselbe Handwerk. Und insofern gibt es da keine großen Unterschiede.
Okay, und wie bist du dann, du bist ja sehr vertreten im Sportjournalismus, wie bist du dann in das eingerutscht? Hat das auch vielleicht mit persönlichem Interesse zu tun gehabt?
Naja, ich bin über die Eventschiene da reingerutscht. Ich habe früher Volleyball gespielt und war im Nachwuchs. Und eines Tages kam ich zum Spiel der ersten Bundesliga und der Hallensprecher war krank. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das machen kann. Und ich habe es irgendwie recht witzig gefunden. Also ich bin da völlig unbedarft hin. Und dann in der darauffolgenden Saison, ich war immer noch im Nachwuchs, ich glaube, ich war damals 16 oder 17 und dann haben sie mich gefragt, ob ich die gesamte Saison machen will. Und dann habe ich mich in dem Sommer dann vorbereitet. Ich hab so Jingles habe ich geschnitten und mir Formulierungen überlegt und wie das irgendwie dann cool daherkommt oder so. Und dann war ich Hallensprecher beim Volleyball und so ist es dann losgegangen. Und ich war zuerst immer so in dieser Eventschiene. Ich habe dann auch große Veranstaltungen moderiert in jungen Jahren. Und dann war irgendwann einmal so das Ding da, dass ich gesagt habe, ich muss mich in irgendeiner Form professionalisieren, ich brauche irgendeine Ausbildung. Und da hat es dann angefangen, dass ich eben in diese Journalismus-Schiene reingerutscht bin. Auch bei Studium der Kommunikationswissenschaft, das war noch nicht auf Journalismus ausgelegt. Also da wollte ich einfach mal nur schauen, mir möglichst viele Sachen anschauen und Einflüsse holen, um mir dann irgendwann eines Tages alles zunutze zu machen. Aber ich habe jetzt da nie wirklich einen Plan gehabt. Wenn du mich gefragt hättest mit 17 Jahren, was machst du mal beruflich? Ich hätte gesagt, keine Ahnung. War das nicht.
Du kommst ja jetzt aus dem Leistungssport. Glaubst du, ist das für dich da ein Vorteil, wenn du sagst, du arbeitest jetzt mit Sportlern journalistisch zusammen, dass du irgendwie diese Sportlerseite kennst?
Natürlich hat man ein bisschen ein besseres Verständnis, das schon. Man, glaube ich, tut sich ja leichter, das Geschehen ein bisschen besser einzuordnen, weil man sich in den Kopf eines Spielers so ein bisschen reinversetzen kann. Das gilt aber jetzt nicht für jede Sportart. Wie ich zum Beispiel als Stadionsprecher beim Eishockey begonnen habe, habe ich selber zum Eishockeyspielen begonnen, weil man gedacht habe, ich muss wissen, wie schaut so ein Spiel aus Sicht des Spielers aus und ich habe auch ein Gefühl dafür kriegen müssen, für die Intensität etc. Und dann habe ich halt selber zum Eishockeyspielen angefangen. Und Weil das halt einfach gerade in dem Bereich, das Bereich der Veranstaltungsmoderation oder Eventmoderation jetzt in dem, ist es einfach wahnsinnig wichtig, Emotionen und Gefühle vermitteln zu können. Und man geht da auch mit der Sache rein, A, will man das Publikum möglichst gut durch diese Veranstaltung bringen und auf der anderen Seite will man natürlich auch seine Mannschaft, auf deren Seite man steht, natürlich will man denen auch irgendwie helfen und einen Push geben können. Vielleicht ein bisschen naiv, aber das ist so die Herangehensweise und natürlich musst du da halt wissen, was geht in deren Köpfen vor. Und ja, meine Vorgeschichte aus dem Sport hilft sicherlich, aber ich bin halt schon ein Fan davon, wenn ihr über Eishockey redet, dass ihr selber weiß, wie fühlt sie sich an.
Ja, danke für die Ausführungen nochmal. Auch hallo von meiner Seite.
Servus.
Also wir haben ja schon im Intro gehört, dass du nicht nur das Servus-Magazin, Servus am Abend-Magazin moderierst, sondern auch live gern oder TV-Kommentar machst. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, was macht dir da eigentlich mehr Spaß? Also TV-Kommentieren, so wie Europa League, Champions League oder wirklich Live-Moderation als Stadionsprecher zum Beispiel?
Das kann man gar nicht sagen. Also ich bin jemand, der liebt die Abwechslung und nur eines von all den Dingen, die ich mache, ist ein bunter Blumenstrauß. Ich könnte nicht nur mich auf eine Sache konzentrieren oder nur eine Sache machen, weil es mir wahrscheinlich zu langweilig wäre. Ich bin jemand, der die Abwechslung liebt und darum bin ich wahnsinnig dankbar für all die Möglichkeiten, die ich habe, die ich bekommen habe in den vergangenen Jahren und auch die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, gerade bei Servus TV, dass man sich da weiterentwickeln kann. Das ist überragend und absolut nicht selbstverständlich. Und das Wichtigste für mich immer ist, dass es Spaß macht und dass ich irgendwo was sehe, wo ich mich weiterentwickeln kann. Also Stillstand wäre für mich das Schlimmste, weil wenn ich stehen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr gerne arbeiten gehen, dann würde ich lieber in meiner Freizeit irgendwo auf den Berg auflaufen oder sonst irgendwas machen.
Mhm. Also du würdest sagen, bist ein vielfältiger Charakter und du brauchst halt auch diese Vielfalt im Beruf, die ausleben zu können.
Ob ich vielfältiger Charakter bin, das muss andere fragen, aber grundsätzlich die Vielfalt im Beruf ist mir sehr, sehr wichtig. Ja.
Okay. Und wenn wir jetzt noch bei Live-Moderation und TV-Kommentar bleiben, also sind ja doch ein bisschen unterschiedliche Sachen. Wie unterscheidet sich da deiner Meinung nach die Vorbereitung? Und fehlt dir beim Kommentar ein bisschen auch das Publikum, also die direkte Rückmeldung, weil es ja doch anders ist, bist in deiner Kabine drinnen und nicht direkt vor der Menschenmasse?
Es ist generell, ob jetzt Radio oder Fernsehen, es ist generell die volle Fake-Situation, die du hast, weil es total unnatürlich ist. Auch in einem Fernsehstudio stehst du drinnen, du hast bei uns bei Servus TV Roboterkameras, die sich automatisch bewegen. Du hast einen Aufnahmeleiter im Studio, den du die meiste Zeit gar nicht siehst, weil er hinter seinen Bildschirmen verschwindet. Beim Radio damals, das war für mich ein großer Schritt. Wie ich beim Radio angefangen habe, kannte ich Veranstaltungen bei einer Größe teilweise bis zur Wiener Stadthalle mit 11.000, 12.000 Menschen, wo du immer direktes Feedback kriegst. Und dann stehst du da in einem Radiostudio drinnen auf 10 Quadratmetern und du sagst was und niemand reagiert und du denkst so, also, oh, war das jetzt gut, war das jetzt nicht gut?
Also schon gewöhnungsbedürftig.
Es ist total gewöhnungsbedürftig und bei der Moderation oder beim Live-Kommentar, du bist es gewohnt, dass es niemand hört oder in deinem Raum niemand hört, aber du bist ja sehr wohl bewusst, dass es eine Außenwirkung hat, aber an das denkst du nicht.
Bist du dann nervöser beim Stadionsprechen zum Beispiel als beim Kommentieren? Das ist das. Okay.
Das Publikum ist ja beim Fernsehen ja viel, viel größer, aber es sind total unechte Situationen. Es ist als Stadionsprecher ist es eine unechte Situation in Wahrheit, weil das nichts Natürliches ist vor so vielen Menschen. Natürlich auch mit den technischen Möglichkeiten, die Akustik etc. Du musst langsamer sprechen, du musst Worte anders betonen, damit sie verstanden werden. Also das hat mit dem echten Leben, hat beides nichts zu tun. Und ja, es ist ja völlig, völlig künstliche Situation. Ja.
Jetzt haben wir total viel über die Event- und Live-Moderation geredet. Wie schaut bei dir das ein Arbeitstag aus? Nimm uns doch mal mit.
Du machst die Vorbereitung?
Genau, ja. Und wie, was machst du schon beim Aufstehen, was frühstückst du? Na, das musst du uns jetzt natürlich nicht sagen.
Grundsätzlich ist es so, dass du die gesamte Saison oder schon jetzt zum Beispiel beim Eishockey ist Anfang der Woche der neue Trainer vorgestellt worden. Da bin ich bei der Pressekonferenz vorbeigefahren, habe mir den neuen Trainer mal angehört. Was sagt er? Vielleicht er versucht da ein paar nächste Schritte zu erkennen, wie schaut die Kaderplanung aus, welchen Stil will er spielen, was will er vom alten Trainer übernehmen etc. Nur um da einfach dran zu bleiben, ein Gefühl zu entwickeln, und das ist ganz wichtig. Und früher, als ich noch Volleyball gemacht habe, habe ich die Saisonverläufe einzelner Teams mitverfolgt. Das ist ja beim Sportjournalismus der Neuzeit, ist es ja so, dass du jedem Team oder jedem Spieler auf eine bestimmte Art und Weise folgen kannst über soziale Netzwerke etc. Und da hast du halt schon versucht, dass ich am Laufenden bleibe. Und das mache ich ja nach wie vor bei allen Projekten, die ich betreue, bei allen Sportarten, dass ich einfach am Laufenden bleibe. Und zum Beispiel mir im Fußball mir einzelne Spiele anschaue, natürlich Tageszeitungen lesen, online nachlesen, was schreiben da so die einschlägigen Portale, welche Entwicklungen gibt es generell in dem Sport. Das sind alles so Sachen, die du laufend einfach irgendwie so scannst, wo du gar nicht in die Tiefe gehst, aber nur so Headlines und ein bisschen Text überfliegen, nur dass du so den Eindruck hast und das speicherst ab und fertig. Also Medienkonsum ist jetzt anders wie bei einem Privaten, der das halt aus einer inneren Überzeugung raustut oder aus einer Leidenschaft heraustut. Ich mache es auch aus einer Leidenschaft, aber bei mir ist es ein berufliches Interesse und kein Privatinteresse. Oder es verschwimmt einfach. Und wenn ich dann so einen Spieltag habe, da musst du sowieso gezielt drauf vorbereiten. Und das ist wie Event, wie auch beim Fernsehen, ist die Vorbereitung ähnlich, nur der Fokus ist ein anderer.
Du bist ja jetzt schon seit über 10 Jahren eben selbstständiger Moderator. Mhm. Wie würdest du sagen, ist da die Entwicklung im Sportjournalismus? Also was hat sich verändert in den letzten 10 Jahren, auch mit Stichwort Digitalisierung etc.?
Es hat sich wahnsinnig viel verändert, und mir hat gestern mit einem Freund von mir telefoniert, der ist Fotograf, und der mir gesagt hat, voll krass, was jetzt in der neuen Version von Photoshop alles möglich ist, wo du künstliche Intelligenz einsetzen kannst. Und dann hat er mal ein Video geschickt, und dann habe ich mir das angeschaut, und dann das ist echt heftig, was da passiert. Und dann habe ich mir überlegt, kann ich in meinem Job auch irgendwie künstliche Intelligenz verwenden? Kann künstliche Intelligenz künftig Vorbereitungen für mich erledigen? Also geht es gar nicht darum, ob ich das machen würde, aber einfach nur, dass diese Fähigkeit du einem Computer übertragen kannst quasi, oder der einfach einen Task für dich übernimmt, das finde ich schon heftig. Und in den letzten 10 Jahren hat sich der Sportjournalismus massiv verändert. Teil ist positiv, Teil ist negativ. Positiv finde ich, dass Randsportarten eine Möglichkeit haben, sich besser zu präsentieren. Und es gibt Randsportarten, die nutzen das richtig, richtig gut. Die investieren Geld in Menschen, die ja Ahnung haben von Social Media, und machen da richtig gute Sachen und haben eine Reichweite, die sie früher nie gehabt haben. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel den Fußball hernimmt, da geht es mir mittlerweile viel zu weit. Also da ist 3. Spieltag in der Liga und es gibt Wechselgerüchte und der will mehr Geld und der hat sich mit dem Berater getroffen und Neymar war nicht in Paris bei der Meisterfeier, sondern bei irgendeinem Formel-1-Rennen in Monaco und hat bei einem Pokerturnier mit. Das sind alles Sachen, das hat mit Journalismus nichts zu tun. Und früher war es wohl so, also in meinen Anfangszeiten, das war vor 2010, da hat es auch das Internet gegeben, aber da war das eher so datenbankgetrieben. Also da hast du von jedem Spieler irgendwelche Statistiken und egal in welcher Sportart, da hast du vorwiegend halt so Ergebnisse, Zeiten, andere Auswertungsformen etc. gefunden, aber keine Geschichten. Und mittlerweile eben auch durch den Siegeszug oder die Weiterentwicklung von Social Media bekommst du auch immer mehr Geschichten serviert, weil zum Beispiel jetzt Sportteams selber ihre eigenen Geschichten schreiben können. Für dich als Journalist ist das natürlich ein super Anknüpfungspunkt, weil du dir da Sachen rausschreiben kannst, aber du musst die Geschichten natürlich auch noch prüfen. Also du kannst jetzt nicht, weil du irgendwo was gelesen hast, das für bare Münze nehmen. Und der Weg, der bleibt, den musst du nach wie vor gehen. Und wie gesagt, es ist alles viel schneller geworden. Du merkst auch, in den Redaktionen gibt es einfach weniger Zeit für Geschichte. Das sieht man in Geschichten teilweise, finde ich, an. Und ich glaube, dass es so ein bisschen gewandelt hat. So früher, vor 10 Jahren, hätte man gesagt, ist das wirklich eine Geschichte? Und heute ist es einfach eine Geschichte. Und ich glaube, das merkt man schon.
Also das ist jetzt dieser Standardkonflikt, der überall eigentlich diskutiert wird, dass über Social Media, Internet und so weiter jeder eigentlich publizieren darf. Siehst du das mit den Stories gegenchecken und genauer reinrecherchieren jetzt als Qualitätsmerkmal von einem guten Journalisten oder Moderator heutzutage? Oder gibt es da noch mehr Punkte, durch die man sie hervorheben kann?
Also ich glaube, am wichtigsten ist natürlich, das ist halt natürlich, wie ich vorher gesagt habe, der Vorteil, dass du mehr Zugänge für Geschichten findest, weil einfach Social Media das liefert. Aber am Ende des Tages dann eine Geschichte daraus zu machen, das obliegt dann wiederum dir als Journalist oder als Moderator, weil du natürlich, du nimmst es, aber das ist wie eine Hypothese, du musst es erst überprüfen. Und das ist nach wie vor, du musst entweder den Sportler treffen, einen Zuständigen, seinen Pressesprecher, seinen Manager. Große Clubs machen mittlerweile überragende Arbeit in dem Bereich. Die haben eine eigene Social Media Abteilung, die haben eine eigene Media Abteilung, Kommunikationsabteilung, Pressesprecher etc. Es gibt schon Anlaufstellen für Menschen wie mich, und das ist auch sehr angenehm. Aber eine Geschichte muss immer noch überprüft werden, wenngleich du so wahnsinnig viele Einflüsse und Reize hast, auch aus den Social-Media-Kanälen, auch von Sportplattformen etc., die darauf aus sind, Klicks zu generieren. Ich hasse es jedes Mal wieder, wenn ich eine Überschrift lese, dann klicke ich drauf und in der ganzen Geschichte kommt die Überschrift nicht vor. Dann ist Zeitverschwendung.
Du hast jetzt auch die großen Fußballclubs angesprochen, die ja wahnsinnig tolle Pressearbeit leisten. Aber als Journalist ist es ja irgendwie die Aufgabe, Sachen außerzuholen, die mir jetzt nicht am Silberteller präsentiert werden, weil das ja dann nur die Sachen sind, die ja preisgeben wollen, oder?
Ja, natürlich. Aber was ist es, ergeben und nehmen? Wenn du eine gesamte Saison jemanden begleitest, und meistens ist es ja so, dass die Journalisten eine ganze Saison lang den Club immer wieder treffen, in verschiedensten Bewerben. Es ist ein Geben und Nehmen. Und natürlich sind da Geschichten dabei, die jetzt clubseitig wahrscheinlich nicht so gern forciert werden. Das ist völlig klar. Aber du willst ja in der nächsten Saison wieder deine Informationen bekommen. Also was machst du? Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, über das, glaube ich, in der Wissenschaft auch schon sehr viel geschrieben wurde. Da geht es einfach darum, die Realität bestmöglich abzubilden im Sportjournalismus, um natürlich auch die Interessen eines Clubs ein Stück weit zu wahren, weil man ja weiterhin zusammenarbeiten will. Aber ich glaube, da kann man immer wieder einen Kompromiss finden. Und natürlich, Journalismus muss auch ungut sein, muss auch unangenehm sein. Das ist völlig klar. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Eishockey-Weltmeisterschaft, wo sie im ORF einen Experte mit dem österreichischen Teamchef zerkriegt hat, weil sie beide unterschiedlicher Meinung waren, ja, ist ja gut, belebt den Diskurs, und so soll es ja sein. Also es soll ja nicht immer jeder einer Meinung sein, wäre sehr langweilig.
Du hast vorher ja schon die Sportart Fußball mit der übertriebenen Aufmerksamkeit, die sie erfährt, mit Randsportarten verglichen. Wie würdest du sagen, ja, können sich Randsportarten positionieren oder eben auch Social Media als Werkzeug verwenden, um dann vielleicht auch die Medienlandschaft wieder ein bisschen diverser zu machen, damit man da wieder ein bisschen mehr auf einen Nenner kommt und nicht das Fußball und Formel 1 und Tennis vielleicht als drei große Sportarten wegziehen?
Also ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt einzelne Tageszeitungen uns anschauen, bin ich mit der Sportberichterstattung überhaupt nicht zufrieden. Null. Wir berichten, wenn du dir da kannst du jetzt eigentlich alle großen Tageszeitungen hernehmen, du machst einen Sportteil auf und du liest immer Fußball, du liest im Winter Skifahren, Skispringen, was ja gut ist, du liest Formel 1 und du liest Tennis. So, außer es ist eine Handball-Europameisterschaft, für die wir uns qualifiziert haben, es ist eine Eishockey-Weltmeisterschaft. Das sind so die großen Töpfe. Es gibt aber rundherum sehr, sehr viele Sportarten, wir nennen es einfach mal Randsportarten, die aber völlig untergehen. Und wenn du dann in den zuständigen Redaktionen nachfragst, dann sagst du, warum berichtet sie nicht? Ja, das interessiert keinen. Wir schreiben ja nicht was, was niemanden interessiert. Und dann sage ich, das ist der falsche Zugang, weil du musst als Journalist es trotzdem auch schaffen können, einen Sportort so spannend dem Rezipienten, dem Leser, so spannend näher zu bringen, dass er sagt, habe ich vorher nicht gewusst. Und in Randsportarten liegen so viele Geschichten. Ein Lieblingsbeispiel, der Messi des Faustballs ist Oberösterreicher. Weiß niemand, aber er ist der beste Faustballer Europas, lebt bei uns in Österreich. Das weiß aber niemand, weil außer die oberösterreichischen Nachrichten, sonst keiner schreibt drüber. Und das sind halt so Geschichten, wo ich sage, der Sport ist so vielfältig, der Sport ist so bunt und der Sport kann so viel. Und ich glaube auch, da hat Sportjournalismus schon eine gesellschaftliche Verpflichtung und eine gesellschaftliche Rolle, die er einnimmt, weil da geht es ja sehr viel um Aufklärungsarbeit, da geht es ja sehr viel darum, Berührungspunkte zu einzelnen Sportarten zu finden. Denn am Ende des Tages, und da sind wir jetzt beim Breitensport, ist Sport ein wesentliches Instrument, um künftige Gesundheitskosten der Gesellschaft zu reduzieren, etc., um Stress abzubauen, etc., etc. Also das ist schon, Sport hat viel mehr als nur den Spitzensport. Der Spitzensport ist der Aufhänger, aber da unten ist ein riesen Beet, das nennt sich Breitensport, und der wird quasi getragen vom Spitzensport, deren Spitze eben mit großen Leistungen und Auszeichnungen etc., das so irgendwie die Triebfeder sein sollte oder die Lanze sein sollte, um eben in der öffentlichen Wahrnehmung wahrgenommen zu werden.
Aber gilt das auch für private Medienunternehmen im gleichen Maße für dich? Weil es gibt ja einen ORF mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag, der wahrscheinlich umso mehr die Randsportarten...
Super, ist ein super Beispiel. ORF muss sparen, was ist das Erste, was passiert? ORF Sport Plus wird gestrichen.
Ja.
Und das Sinfonieorchester vom ORF. Mhm. Siehst du mal den Stellenwert, den der Sport hat. Und mittlerweile, glaube ich, ORF Sport Plus wird weiterlaufen.
Gerettet, so. Ja.
Aber ist es jetzt der öffentliche Auftrag, Sportarten, wo der ORF der Meinung ist, will niemand sehen, das auf einen Spartensender zu verschieben, der ein oder zwischen 0% und 2% Marktanteil hat? Wer gewinnt da? Das Krasse ist, dass in dieser Diskussion Sportvereine und Verbände gesagt haben, das wäre Katastrophe, wenn dieser Sender eingestellt werden würde. Aber ich verstehe es nicht, weil kaum jemand Sport Plus schaut. Und es doch viel eher so sein müsste, dass in ORF 1, wenn Österreich bei der Eishockey-Weltmeisterschaft spielt, dann will ich da die Spieler sehen. Wenn Beachvolleyball in Österreich stattfindet, dann will ich das auf ORF 1 sehen. Aber das wird versteckt, geparkt, ORF Sport Plus.
Mhm. Ja, ich komme selber aus dem Tischtennis, also ist auch eine perfekte Randsportart, glaube ich.
Nächstes Beispiel. Ja. Damals, als der Schlager völlig überraschend Weltmeister geworden ist, auf einmal war das der große Tischtennis-Hype. Schlager weg, wer redet jetzt über Tischtennis?
Und das, obwohl wir bei den Damen 2014 Vize-Europameister im Team geworden sind und 2015 sogar Europameister im Team. Ja. Siehst halt ja schon mal irgendwo ein paar Headlines, aber
oder leider nicht viel. Nimm Judo, nimm von mir aus Jiu-Jitsu, wo wir in Salzburg jemanden haben, der bei der Weltmeisterschaft Bronze gewonnen hat. Das sind alle Sportarten, die auf der ganzen Welt betrieben werden, und wir berichten über Skifahren, das in ein bisschen weniger Ländern praktiziert wird oder so professionell, also wird nicht überall so professionell betrieben wie in Norwegen und in Österreich, aber das sind halt so. Wie gesagt, nochmal, das ist überhaupt keine Kritik und auch gar keine Kritik an irgendeiner Sportart. Ich finde jede Sportart cool. Nur mein Wunsch wäre es halt einfach, dass man diese bunte Sportwelt, die es denn gibt, auch so als solche darstellt. Und ich finde es fast sogar ein bisschen eitel, wenn man sich als Medienunternehmen hergeht und sagt, ach, das interessiert ja niemanden. Da muss ich mir doch an der eigenen Nase nehmen und mir überlegen. Wir haben zum Beispiel auch eine super Wasserballmannschaft in Salzburg. Wer mal beim Wasserballspiel war, der weiß, dass es eine unfassbar witzige, geile Sportart zum Zuschauen ist. Aber es weiß niemand, weil es in der Zeitung immer kleine, kurz notiert, Spalte ist, Salzburg hat wieder die Bundesliga gewonnen.
Also wenn er jetzt wirklich jeder so denken würde, also jeder Sportjournalist so denken würde wie du, dann wären wir ja in den nächsten 10 Jahren in einer Top-Entwicklung. Aber wie glaubst du realistisch, dass sich das weiterentwickeln wird?
Ich glaube, dass Sportjournalismus weiter monetarisiert wird. Ich glaube, dass im Sportjournalismus es immer mehr darum geht, Geld zu verdienen. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, für eine Sport-Online-Plattform Geld zu zahlen, wenn die Inhalte denn gut sind. Habe ich kein Problem damit. Also ich war früher jemand, der die Sportwoche abonniert gehabt hat, der das Sportmagazin sich einmal im Monat kaufen gegangen ist. Also ich habe als Kind schon Geld dafür gezahlt, weil es mich interessiert hat, weil ich es wissen wollte. Also würde es mir jetzt auch nicht stören, jetzt dafür Geld zahlen zu müssen. Wo ist der Sportjournalismus in 10 Jahren? Ich habe die Befürchtung, dass diese Schere immer noch weiter aufgeht. Der beliebten Sportarten und der Randsportarten, ich glaube, dass die Schere größer wird. Ich hoffe es aber nicht. Ich würde mir wünschen, dass sie die Schere ein bisschen schließt. Und ich würde mir wünschen, dass ich in einer Tageszeitung coole Artikel liest über Sportarten, von denen ich sonst gar nichts höre. Und ich würde mir wünschen, dass in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Sportarten übertragen werden, die sonst keine Chance haben, Sportarten zu übertragen. Und das kann man eigentlich nur von einem öffentlich-rechtlichen verlangen. Das kann man jetzt nicht von einem privaten Medienunternehmen verlangen, weil das ist natürlich auch wieder bestrebt, natürlich Umsätze zu generieren und Zahlen zu generieren, völlig klar. Selbiges gilt auch für die Tageszeitungshäuser. Nur jetzt da mal sowas rauszubicken und ein bisschen Fläche frei zu machen in einer Tageszeitung, glaube ich, die 6-mal in der Woche erscheint, glaube ich, tut niemandem weh.
Ja, okay, also wir haben jetzt gehört, wie du den Sportjournalismus in 10 Jahren siehst. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, der Blick in die Zukunft. Wir wollen uns sehr herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren sehr interessante Einblicke.
War es ja schon wieder.
Und das war's.
Sie hätten so viel vorbereitet.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt glauben kann, aber oder nicht. Aber danke dir. Es war wirklich sehr spannend und ja, hoffentlich prophezeit sich das Ganze nicht so schlimm mit der Schere, wie du da jetzt das gedacht hast.
Ich hoffe. Vielen Dank euch für eure Zeit und alles Gute weiterhin.
Danke.
Danke, Philipp.